Es ist kurz nach 10. Ihr hört vormittags im Programm heute mit Nadine und Roman und live aus dem Café B in der Johannisstraße. Und Roman, jetzt möchte ich dir mal was vorlesen, und zwar eine Veranstaltung, ein ganzes Wochenende voller kultureller Veranstaltungen, und du könntest dir das in deinem Kalender schon mal vormerken, denn in der Zeit vom 20. bis 22. September gibt es Kulturtage in der Messehalle. Da gibt es Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen, es gibt Theater, es gibt Künstler, Poeten, Schausteller, alle vielfältigster Weise, Abendveranstaltungen. Wer davon nicht genug bekommen kann und weiter feiern möchte, kann dies dann nach dem offiziellen Teil in der Messehalle in der Engelsburg tun. Außerdem gibt es ein Straßenfest am 22.09. auf dem Wenigmarkt. Und wenn ich dir jetzt sage, dass das alles die Gehörlosen organisieren.
Dann bin ich ein bisschen baff, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist wirklich so, wir haben uns ja viel mit Menschen mit Behinderungen beschäftigt, aber gehörlos zu sein, das ist für mich immer noch eine ganz andere Welt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mit geschlossenen Augen da liegen, Musik hören oder irgendetwas, aber das Gehör ist für mich eigentlich so der Sinn, den ich überhaupt nicht missen möchte oder missen könnte.
Und deshalb unsere Gäste jetzt in dieser Runde sind?
Christian Peters, Katrin Koscholek, Erika Bayer und die Dolmetscherin.
Die Frau Oelze. Christian Peters. Was ist denn die spezielle Kultur von Gehörlosen?
Also, es ist einfach eine visuelle Kultur. Sie haben ja eben schon auf die Blinden eben Bezug genommen. Sie haben halt das Sinnesorgan, das Hören. Also für Gehörlose ist eben ganz wichtig, eben viele Eindrücke durch Farben und Bilder und sowas zu bekommen. Und natürlich Gebärdensprache in jeglicher Form. Das ist für uns das Wichtige in unserer Kultur. Durch Gebärdensprache können wir unsere Kultur auch überhaupt ausdrücken und unsere Kultur auch leben. Und es ist eben typisch für Gehörlose eben, also all diese Punkte spielen eben in unserer Kultur also eine wesentliche Rolle. Wir sind halt Augenmenschen.
Wie sähe denn eine inklusive Welt für Gehörlose aus, auch in Bezug auf die UN-Behindertenrechtskonvention?
Soll ich antworten? Na gut, dann mache ich gleich mal weiter. Also Inklusion bedeutet für uns also ziemlich viel Wichtiges. Also wir haben sehr viele Kommunikationsbarrieren. Also unsere Behinderung ist eine Kommunikationsbehinderung. Wir bekommen überhaupt nichts mit, wenn hörende Menschen sprechen. Es gibt verschiedene Bereiche, wo Inklusion noch offen ist und was in der UN-Konvention noch in dem Bundestag besprochen wurde. Also wurde sehr viel gefordert, zum Beispiel Gebärdensprache fehlt. Es ist nicht in den Sozialgesetzbüchern verankert. Es ist schon in den Bundesgesetzen schon verankert, ja, aber in den Sozialgesetzbüchern nicht. Und es ist auch nicht detailliert. Also es gibt was für Arbeitswelt und verschiedene Bereiche und auch für den medizinischen Bereich und auch ein Teil für den sozialen Bereich, also jetzt, wenn man eine Behörde besuchen möchte. Dann ist die Dolmetscherbezahlung sozusagen gesichert. Aber im kulturellen Bereich, also in der Teilhabe am Leben, da werden die Dolmetscher überhaupt nicht bezahlt. Und da muss unbedingt eben alles von der UN-Konvention auch übertragen werden. Also zum Beispiel kulturelle Veranstaltungen. Wir wollen ja auch teilhaben an den Veranstaltungen, wo Hörende auch hinkommen. Und das wäre eben für uns ganz wichtig, dass das eben gesetzlich verankert wird. Also dass wir sozusagen in der hörenden Welt inkludiert werden und umgedreht. Also dass auch Hörende in unsere Welt inkludiert werden können. Und so kann ein Austausch auch stattfinden zwischen den Kulturen. Wir haben ja auch Angebote, die interessant wären, damit wir einfach in Dialog kommen und uns austauschen können. Das bedeutet für uns Inklusion, also eigentlich beide Welten zueinander bringen. Und ich freue mich zum Beispiel auch hier zu sein. Das bedeutet für uns auch schon ein Stück Inklusion, einfach hier beim Radio zu sein.
Frau Bayer, Sie sind die Vorsitzende des Landesverbandes der Gehörlosen hier in Thüringen. Wie sieht denn Ihre Öffentlichkeitsarbeit aus?
Oh ja, das ist eine gute Frage. Ich freue mich ja sehr, dass die Kulturtage hier in Erfurt stattfinden. Also wir haben ja 362 Mitglieder in unserem Verband, insgesamt aus Thüringen. Aber in Thüringen leben 1600 Gehörlose. Aber es gibt auf jeden Fall auch noch eine Dunkelziffer, von der wir eben einfach nichts wissen. Also Menschen, die nicht bei uns organisiert sind oder gemeldet sind. Wir engagieren uns im sozialen Bereich und wir wissen über die Alltagsprobleme und versuchen da immer Lösungen zu finden. Wir haben KOFOs, das sind Kommunikationsforen und verschiedene andere Bildungsveranstaltungen. Wir machen auch Bildungstage für Gehörlose. Wir haben zum Beispiel uns auch engagiert beim Gehörlosentag in Meiningen. Das war eine sehr große Aktion. Eine wichtige Umsetzung ist für uns eben auch die UN-Konvention, also die Barrierefreiheit im Bereich Bildung, in dem medizinischen Bereich. Also da gibt es große Schwierigkeiten in beiden Bereichen und sehr, sehr viele Barrieren. Also das ist, wir haben große Probleme, Dinge zu verstehen. Gerade auch im Bildungsbereich ist es sehr, sehr defizitär. Und gerade auch in den Förderzentren in Erfurt, also wenn man jetzt einfach den Bildungsstand mit Hörenden vergleicht, sind wir einfach noch sehr weit weg davon. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Teil der Arbeit. Wir arbeiten auch in der Arbeitsgruppe Inklusion und Bildung, also engagieren uns da. Wir sind im Landesbehindertenbeirat. Ich bin da zum Beispiel auch die Stellvertreterin dort und ich zeige da immer wieder die Barrierefreiheit für gehörlose Menschen, wo es da klemmt und was wichtig ist, gerade im Bildung und Arbeitsbereich, dass wir da Gleichheit haben für alle Gehörlosen und auch Rechte bekommen, den Dolmetscher eben da beizuhaben. Das ist dann Inklusion für Gehörlose. Ich würde gerne noch etwas dazu sagen. Also der Bildungshintergrund von gehörlosen Menschen, 1880 gab es eben im Mailänder Kongress das Verbot der Gebärdensprache und das hat sich eben in Europa und Deutschland sehr lange gehalten. Also wir haben eigentlich noch die Situation von damals bis heute. Es ist jetzt zwar schon verbessert worden, aber trotzdem hängen wir schon also seit vielen, vielen Jahren nach und gerade im Bildungsbereich. Es wird jetzt immer mehr bilingualer Unterricht angeboten, also Gebärdensprache mit in der Schule, in der schulischen Ausbildung. Und es wird deutsche Lautsprache mit Gebärdensprache unterrichtet. Es gibt verschiedene Forschungsarbeiten zu Gebärdensprache, also dass Gebärdensprache erforscht wird und man hat richtige grammatikalische Bestandteile gefunden und das hat den Bildungsbereich schon ein bisschen vorwärts gebracht und wir haben bewiesen, dass wir genauso wie Hörende bildungsfähig sind. Ja, aber nur eben mit Gebärdensprache, ohne eben nicht.
Frau Koscholek, wir sind jetzt im Radio. Das Radio, kann ich mir nun vorstellen, ist überhaupt kein Medium für jemanden, der gehörlos ist. Was gibt es denn, ist denn die Gebärdensprache das Einzige, was Barrieren brechen kann für Gehörlose oder gibt es für Sie im Alltag auch noch andere Möglichkeiten?
Ja, also Radio ist völlig uninteressant für uns Gehörlose. Wir nutzen zum Beispiel Videotext im Fernsehen. Zum Beispiel der MDR hat verschiedene Videotexte, aber zum Beispiel gab es beim MDR eben auch die Dolmetschereinblendung, die endete aber allerdings am 30. April und das war natürlich ein großes Problem für uns. Wir haben jetzt überhaupt keine gebärdensprachliche Übersetzung von Regionalnachrichten. Wir haben das leider viel zu kurzfristig erfahren, dass die Dolmetscher da nicht mehr eingeblendet werden und es wurde eben auf Untertitel verwiesen, aber für uns sind Untertitel nicht das, was Gebärdensprache kann. Auch ältere Gehörlose oder sehbehinderte Menschen mit einer Hörschädigung können gar nicht den Untertiteln so folgen. Es gibt auch Leute eben, die schriftsprachkompetent sind, aber die meisten der Gehörlosen sind gar nicht schriftsprachkompetent, also sie können die Inhalte gar nicht verstehen. Deutsch hat so viel Doppelbedeutung und es ist ganz schwer, Untertitel überhaupt zu verstehen. Also Gebärdensprache im Fernsehen bedeutet für uns Inklusion, aber nicht Untertitel. Und ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass es wieder beim MDR die Dolmetschereinblendung gibt für die Nachrichtensendung. Das war für uns sehr wertvoll. Bei Phoenix läuft es ja auch weiter. Da wurden ja auch nicht die Dolmetscher einfach wegrationalisiert. Ich verstehe gar nicht, warum das Thüringen einfach gemacht hat. Die haben da irgendwie nicht verstanden, dass das eben Probleme geben kann. Also jetzt wird es begründet, sind technische Probleme, aber ich denke, die Technik ist so weit, das kann es nicht sein. Für uns ist das die wertvollste Übersetzung und auch gerade für Jugendliche, die überhaupt zu interessieren für ihre Region und auch für die Kinder, ist es ganz wichtig, Gebärdensprache in der Öffentlichkeit, also auch in den Medien zu sehen.
In der verbalen Sprache ist ja so für mich, dass Worte gar nicht so wichtig sind, sondern es ist der Tonlaut. Also es ist wirklich, wie Worte vermittelt werden. Kann das die Gebärdensprache auch? Kann die Gebärdensprache auch Emotionen rüberbringen?
Klar, natürlich. Gebärdensprache beinhaltet alles. Also zum Beispiel eben durch die Mimik kann man Intonation ganz klar zeigen, auch durch Körperhaltung. Also gerade die Intonation einer Lautsprache kann man da sehr gut darstellen. Klar, Gebärdensprache ist eine eigenständige Sprache. Sie hat eine eigenständige Grammatik und beinhaltet alles, was deutsche Sprache auch kann. Und da gehören halt Mimik, Körperhaltung und auch Tempo dazu. Vielleicht kann ich ja mal ein Beispiel bringen. Im Deutschen der Satz ist ja das Verb immer an zweiter Stelle. In Gebärdensprache ist das Verb zum Beispiel immer an letzter Stelle. Das ist zum Beispiel so ein Indiz für eine andere Grammatik. Zum Beispiel eben, wenn man die Mimik normal zeigt, eben, dann muss man auch darauf achten, dann ist es eine normale Aussage, sind die Augenbrauen hochgezogen, kann es eine Frage oder eine besondere Betonung sein. Also all diese Faktoren, also es ist ziemlich kompliziert, ich kann das jetzt gar nicht alles sagen, also es ist auch kein verkürztes Deutsch, sondern es ist eigentlich eine knallharte Grammatik, der zu folgen ist und wo mir die Mimik-Elemente eben genau die Aussage treffen müssen.
Meine Frage an Herrn Peters. Sie organisieren ja die Kulturtage, die im September hier in Erfurt stattfinden werden. Sie rechnen mit ungefähr 3000 Besuchern, gehörlosen Besuchern. Die Veranstaltung ist aber auch offen für alle Interessierten, Gäste, Erfurterinnen und Erfurter. Nun hat man meistens so dieses Klischee, ja, da treffen sich die Gehörlosen und machen da ihre Kulturtage.
Es wird ganz ruhig ablaufen, das Wochenende.
Ja. Wie muss man sich das vorstellen?
Die Kulturtage werden, ja, wir erwarten tatsächlich 3000 Gehörlose, aber auch Hörende. Also klar sind hörende Gäste uns herzlich willkommen und auch alle anderen Menschen mit einer Behinderung. Also es ist barrierefrei für alle eigentlich. Wir haben ja total viele Veranstaltungen geplant, da ist für jedermann was dabei. Wir haben auch verschiedene Möglichkeiten dieser Karten, dass man eben eine Tageskarte nehmen kann oder eben direkt nur einen bestimmten Workshop. Man muss da gar nicht die ganzen Tage bleiben. Man kann da wirklich individuell sich das Programm von den ganzen Veranstaltungen zusammenstellen und oder eben auch nur zu dieser Abendveranstaltung kommen. Und es ist für die Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig. Also wir haben da auch in dem Bereich sehr viele Ausstellungen geplant, sehr viele Aussteller eingeladen. Und es wird auch da viele Vorträge und Veranstaltungen geben. Und wir planen auch einen extra Bereich eben für Öffentlichkeitsarbeit und was es noch so alles unsere Kultur sozusagen umfasst.
Mhm. Herr Peters, Sie hatten vorhin gesagt, 1880, Kongress von Mailand. Das ist für mich ein schöner Hinweis. Ich finde, wir Deutschen haben eigentlich eine sehr, sehr schöne Sprache und die Italiener eine recht behinderte in ihrem Aufbau. Wie ist denn das überhaupt mit Fremdsprachen? Könnten Sie sich mit der Gebärdensprache auch mit einem italienischen Gehörlosen unterhalten?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also bei den Kulturtagen können wir das auch eben sehen. Wir haben da auch internationale Gebärdensprache, also Dolmetscher, die internationale Gebärdensprache produzieren werden, dort auf der Bühne stehen und dann kann man das sehen, weil wir haben eben auch viele Gäste von anderen Ländern, zum Beispiel sind auch 3 Amerikaner da oder aus anderen europäischen Ländern. Wir haben aus der Schweiz Gäste, ganz viele eben, einfach aus allen Bereichen. Und dafür brauchen wir eben die internationale Gebärdensprache. Also unsere Gebärdensprache hier in Deutschland ist eben Deutsch, aber die internationale Gebärdensprache ist nochmal anders aufgebaut, mehr bildhafter, es sind mehr Ikonizitäten drin. Ja, also das ist tatsächlich dann nochmal so eine andere Sprache, also sehr noch mehr bildhafter, damit das eben von sehr möglichst vielen verstanden wird, von vielen aus verschiedenen Kulturen verstanden wird.
An unseren Schulen wird ja nun immer eine Fremdsprache vorgeschrieben, dann gibt es noch eine zur Wahl, ist meistens Englisch, leider gar keine Gebärdensprache, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen für unsere Schülerinnen und Schüler. Aber wie ist denn das an einem Förderzentrum für Hörbehinderte? Ist da die internationale Gebärdensprache ein Pflichtfach oder sollte sie wenigstens sein? Frau Koschelek.
In dem Förderzentrum für Hören sind einige Lehrer in der Lage, Gebärdensprache ja zu benutzen, aber die Kompetenz ist doch sehr, sehr, sehr gering. Und in der UN-Konvention steht zum Beispiel drin, dass es Gebärdensprache zur Pflicht ist, das in den Förderzentren umzusetzen. Aber bis jetzt haben die Lehrer noch sehr große Schwierigkeiten, das so anzunehmen und auch zu akzeptieren. Eigentlich haben ja eben die gehörlosen Kinder ein Recht auf Bildung und auch auf Visualität, also Gebärdensprache im Unterricht. Und das ist eben wirklich noch ein ganz großes Problem für uns Menschen mit Hörschädigungen. Kann man nicht alles über das gesprochene Wort lernen, schon gar nicht die Inhalte von bestimmten Texten oder Bildern. Also im Moment ist es leider so, dass in der Schule nicht in Gebärdensprache unterrichtet wird.
Aber wie wird denn den Kindern dann Wissen vermittelt?
Also ich möchte gerne unbedingt auch noch was dazu sagen. Zum Beispiel gibt es ja auch Englischunterricht in der gehörlosen Schule. Und das Problem ist da, dass das Mundbild ja ein Englisches ist und die Gebärdensprache Deutsch ist. Und das sind ja zwei Sprachen, die völlig aufeinander knallen. Da kann man ja gar nichts verstehen. Also um Englisch zu lernen, ist das überhaupt nicht möglich. Das ist ein totales Mischmasch. Also man müsste eigentlich zwei Sprachmodelle extra und nicht vermischt unterrichten. Zum Beispiel müsste in der Schule dann angeboten werden, amerikanische Gebärdensprache oder englische Gebärdensprache. Dann wäre das sozusagen eine getrennte Sprache, also einmal Gebärdensprache in Englisch und nicht Lautsprache Englisch, Mischmasch, Deutsch. Internationale Gebärdensprache gibt es gar nicht, aber es gibt eben auch in Deutschland sehr viele Dialekte. Man muss es eben auch den Kulturen auch anpassen. Es gibt eben auch in jedem Land eine eigene Gebärdensprache, weil es eben dort auch einen kulturellen anderen Hintergrund gibt in der Kultur, zum Beispiel im Spanischen oder so. Es wäre wichtig, dass in der gehörlosen Schule erstmal überhaupt Gebärdensprache als Unterrichtsfach unterrichtet wird. Und das wäre eben auch ein Teil der Inklusion, wenn man das eben schon mal berücksichtigen würde. Also wenn man Lautsprache und Gebärdensprache nebeneinander zeigen würde als getrennte Sprachsysteme. Das müsste eben noch unbedingt in Deutschland verbreitet werden. Da möchte ich auch gerne noch was dazu sagen. Deutsche Schriftsprache, wenn man die liest, dann ist es ganz schwierig, da so die Inhalte zu verstehen. Viele Wörter sind unklar. Wenn man jetzt Gebärdensprache und deutsche Schriftsprache nebeneinander setzen würde und so sozusagen den Text übersetzen würde in Gebärdensprache, dann kann man den Inhalt verstehen. Also das, was ein Dolmetscher leistet, das müsste eben die Schule leisten, dass diese beiden Sprachmodelle so zu unterrichten. Ja, aber das klappt eben überhaupt nicht. Also es wäre wirklich eine Basis für den Unterricht.
Ich bin jetzt ein bisschen fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt höre ich auch von Dialekten und so weiter. Wie ist denn das, wenn ich zum Beispiel einen gekrümmten Finger habe oder eine steife Hand oder sowas? Könnten Sie mich dann trotzdem verstehen?
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was meinen Sie jetzt genau mit
Ihrer Hand? Sie arbeiten ganz viel mit Ihren Fingern, mit Ihren Händen. Wenn ich jetzt gehörlos wäre und ich hätte die Hand zum Beispiel nicht, oder ich könnte meine Finger nicht so bewegen, ich hätte die Motorik nicht, könnten Sie mich dann trotzdem verstehen oder hätte ich dann noch ein zusätzliches Problem?
Ich bin ja auch noch Gebärdensprachdozentin und eine Teilnehmerin, also eine hörende Teilnehmerin, hat eine Gehbehinderung und auch nicht so die optimale Handform, aber sie gibt sich sehr viel Mühe und ich verstehe sie sehr gut. Ich habe mich da eingeguckt und ich verstehe sie sehr gut. Ich sehe auch beim Fingeralphabet, dass sie sehr sich bemüht, also sie gibt sich so viel Mühe, also mehr als jeder andere und eigentlich macht mir das auch Spaß, sie zu unterrichten und ihre Leidenschaft ist es, ja, in die Gehörlosenwelt eben über Gebärdensprache Kontakt zu finden. Ah, mir ist auch noch was eingefallen dazu, also wegen den Händen. Also wenn zum Beispiel, also die wichtigste Hand, die Handform ist nicht unbedingt das Wichtigste. Gebärdensprache besteht ja auch durch mimische Sachen. Also die Handform und Handstellung ist nur 30%. Also wir gucken ja nicht nur auf die Hände, sondern wir gucken ja auch ins Gesicht, weil die Mimik und die Körperhaltung ganz viel verraten noch. Wenn die Hand krank ist oder gekrümmt oder ich mit der Motorik ein Problem hätte, wir verstehen das trotzdem, weil das eben nur ein kleiner Bestandteil ist an unserer Sprache.
Frau Koschelek, Sie sind vom Verein Kultur lauter Stille hier in Erfurt. Was macht dieser Verein?
Ja, der Kultur lauter Stille Verein, der möchte gern einen Brückenschlag bauen zwischen Hörenden und Gehörlosen. Wir wollen gerne Hörenden eben unsere Kultur näher bringen und die Menschen sensibilisieren, wie gehörlose Menschen leben. Und in Erfurt hat sich dieser Verein gegründet. Es gibt einfach in Erfurt viel zu wenig kulturelle Angebote für gehörlose Menschen. Und deswegen haben wir diesen Verein gegründet, um eben Zugang ins Theater zu bekommen, in andere, zum Beispiel eben auch der Gebärdensprachchor, der Erfurter Gebärdensprachchor ist dort Mitglied. Und wir haben in diesem Sommer zum Beispiel eben auch mit der AWO ein Projekt geplant, da arbeiten wir mit den beiden zusammen. Wir machen ein Gebärdensprachcamp für hörende und hörgeschädigte Kinder gemeinsam. Und um da diesen Brückenschlag zu ermöglichen, um Jugendlichen zu zeigen, Gebärdensprache funktioniert so und ja, dass sie das ein bisschen kennenlernen und dass da ein Austausch stattfindet. Das ist so ein Ziel von uns, also dieser Brückenschlag zwischen den beiden Kulturen. Und zu den Kulturtagen, dann im September, planen wir auch genauso etwas. Wir haben das Straßenfest auf dem Wenigemarkt sozusagen unter unserer Verantwortung und wir werden dort viele Stände haben und ganz viele verschiedene Angebote. Auch ein Stand vom Landesverband mit Frau Bayer wird da sein und von unserem Verein. Und wir haben ganz viele andere auch eingeladen, dort etwas zu zeigen. Und ein Bühnenprogramm werden wir auch erstellen. Da wird der Gebärdensprachchor auftreten und andere eben Künstler und Hörende sind herzlich eingeladen, dort eben die Kultur der Gehörlosen kennenzulernen, sich Informationen zu holen und zu fragen, wie leben Gehörlose und so weiter. Einfach, dass da ein Austausch stattfindet. Das ist für uns eine wichtige Öffentlichkeitsarbeit, um einfach unsere Kultur in der Öffentlichkeit zu zeigen.
Und auf dieses Wochenende müssen wir auf jeden Fall hinweisen, weil es wird sehr, sehr interessant. Ich hatte mal ein Interview mit Schülerinnen von dem Förderzentrum für Hörgeschädigte und da war es für mich völlig überraschend, als ich gefragt habe, was macht ihr in eurer Freizeit? Wir gehen zur Disco. Also die haben auch wirklich Musik gehört, getanzt. Wird es dann auch Musik geben an diesem Wochenende?
Ja, also Kulturtage, klar kann man da auch was Musikalisches, also natürlich richtig was ja toll ist, was man fühlen kann, also was eben reinhaut sozusagen. Also das haben wir schon organisiert. Also wir haben da auch eine Lasershow, also ganz viel mit Lichtern und Farben und das. Wir haben dann eben mal gefragt, wo geht ihr gerne hin? Also wir haben die Gehörlosen gefragt, wo geht ihr gerne hin? Und sie mögen das eben gerne, wenn eben die Musik eben fühlbar ist und das noch mit Lichteffekten unterstrichen wird. Es gibt keine bestimmten Musiktypen, also zum Beispiel, was für Gehörlose so gar nicht ist, ist zum Beispiel klassische Musik, Geigenmusik oder so, das ist nur so ein Gekratz und langweilig, also für Gehörlose, also es muss reinhauen, also es muss eben fühlbar sein, die Bässe müssen richtig reinknallen und dann ist das richtig toll. Und am Abend haben wir eine Gala geplant und ach so, wir haben ja dann noch in der Engelsburg die Disco organisiert und da wird man wahrscheinlich gar nicht merken, wer jetzt irgendwie noch hörend oder gehörlos ist, das wollen wir ja gar nicht.
Ich erinnere immer an den Song von Herbert Grönemeyer, sie hört Musik nur, wenn sie laut ist. Das ist alles, was sie hört. Eine Frage habe ich noch. In dem Gespräch ist für mich herausgekommen, dass Sie finden, dass Sie an dem Recht an Bildung nicht wirklich teilhaben können als Gehörlose in Deutschland. Vorhin wurde gesagt, es können auch andere Menschen mit Behinderung kommen. Fühlen Sie sich behindert oder fühlen Sie, dass Sie behindert werden durch die Gesellschaft?
Also es ist schon das Letztere. Also es ist die Gesellschaft, die uns mehr Barrieren auflegt, als nötig sind eigentlich. Also die Hörenden haben einfach irgendwie kein Bild von uns. Wir wissen nicht, was Gehörlosigkeit bedeutet, dass wir einen Gebärdensprachdolmetscher brauchen. Wir müssen immer darum kämpfen, dass die Dolmetscher überhaupt bezahlt werden. Also das ist so mühsam. Und gerade im privaten Bereich, da gibt es gar keine gesetzliche Verankerung. Also das ist für uns die größte Hürde, dass dann ein Dolmetscher nicht bezahlt wird. Es müsste eben so sein, dass wir das dann selber bezahlen müssen, also noch zusätzlich. Und das kann es ja nicht sein. Also es muss einfach zur Selbstverständlichkeit werden, dass wir nur mit einem Gebärdensprachdolmetscher oder nur mit Gebärdensprache teilhaben können. Das muss einfach klar in den Köpfen sein und dass da einfach die Kosten übernommen werden.
Frau Ilze, Stichwort Gebärdensprache. Sie übersetzen ja hier die ganze Zeit für 3 Personen synchron und simultan und was es da alles für Möglichkeiten gibt, das ist schon geistig auch eine Höchstleistung.
Ich kann da jetzt nicht gut antworten, weil ich Dolmetscherin jetzt bin und ich jetzt meine Stimme den Gehörlosen leihe. Und da würde ich jetzt die Antwort zurückstellen. Das wäre vielleicht ein extra Thema.
Es scheint aber trotzdem sehr anstrengend zu sein. Und vom Prinzip her wäre es ja optimal, wenn jeder Gehörlose, jede Gehörlose einen Dolmetscher zur Verfügung hätte, zumindest für den Alltag. Gibt es denn genug Menschen, die diese Sprache, wie Sie, Frau Ilse, auch lernen?
Also in Deutschland zum Beispiel gibt es ja ungefähr 80.000 Gehörlose. Dolmetscher gibt es, glaube ich, maximal 1.200, wenn überhaupt, ja. Also gut qualifizierte. Das reicht nicht, dass da jeder seinen individuellen Privatdolmetscher hat. Und außerdem ist eben immer noch diese Finanzierung überhaupt nicht geklärt. Zum Beispiel gibt es eben, also es ist jetzt auch eigentlich nicht nötig, dass man immer zu Dolmetscher dabei hat. Es wäre eben auch nötig, dass zum Beispiel andere Begleitpersonen oder so auch Gebärdensprache können oder eben manchmal gibt es auch Situationen, dass man 2 Dolmetscher braucht, weil eben der Dolmetscher alleine das von der Leistung gar nicht schafft. Also dass es einfach lange Termine sind, dann ist eine Doppelbesetzung eben nötig. Zum Beispiel für mich ist es so, dass ich extrem hohen Dolmetscherbedarf habe, weil ich eben ja da einen Schwerpunkt habe. Und für mich heißt das eben ständig irgendwelche Anträge stellen auf Dolmetscherbezahlung. Das ist einfach total nervig und mühsam. Und immer zu fragen zu müssen, übernimmt das jetzt jemand hier die Dolmetscherkosten? Und die UN-Konvention beinhaltet das eigentlich. Und das muss eben dringend übertragen werden, dass das eben wirklich zur Selbstverständlichkeit wird, dass ich nicht immer zu fragen muss, wer übernimmt jetzt die Kosten. Für uns ist das das Allerwichtigste, dass das endlich mal geklärt wird.
Frau Bayer, Stichwort Gehörlosengeld, also Ausgleichsgeld, Menschen mit Behinderungen sowieso.
Ja, das ist ein Nachteilsausgleich, also ein schwieriges Thema. Im Sozialgesetzbuch 9 steht ganz klar drin, Leistung zur Teilhabe. Und das bedeutet ja eigentlich eine Barrierefreiheit. Also eigentlich müsste man das ja dann immer bekommen, den Dolmetscher. Und aber zurzeit ist es alles noch in Bearbeitung. Wie sieht die Leistung zur Teilhabe denn wirklich aus? Das geht leider nicht von heute auf morgen zu übersetzen. Das wird noch sicherlich kommen. Leistung zur Teilhabe, eben wenn das eben für alle gelten würde, müsste man dann eben wirklich das auch genau definieren. Also es hätte zum Beispiel zur Folge, wenn man sagt für alle, dass man eben auch das Blindengeld abschafft und eben da ein anderes Modell favorisieren müsste, um da eben auch eine Gleichheit für alle darzustellen. Deswegen ist es so ein heißes Thema, heißes Eisen, ist noch nicht so ganz ausgegoren. Es ist Leistung zur Teilhabe ist nur so ein ganz kurzer Text, aber überhaupt nicht, was hat das für Konsequenzen für die jeweilige Behinderung? Das fehlt eben noch und das ist halt noch in der Bearbeitung hier in Thüringen und müssen wir abwarten, müssen wir sehen. Mir fällt dazu auch gleich noch was ein. Für uns ist gar nicht Gehörlosengeld wichtig. Für uns ist das Wichtigste eigentlich, dass der Dolmetscher einfach bezahlt wird, dass das einfach nicht so Zeit und nervig ist, also zeitintensiv und dass wir einfach ganz frei entscheiden können, wann brauchen wir einen Dolmetscher und wann nicht. Dann ist das sozusagen geschafft. Also dann ist es für uns die gesellschaftliche Teilhabe gegeben. Wir haben doch auch Ideen, wir haben doch auch Wünsche, uns zu engagieren. Wir sind auch aktiv, wir wollen auch die Gesellschaft voranbringen. Aber ohne Dolmetscher geht das einfach nicht. Und wir können keine Brücken bauen ohne Gebärdensprache und ohne Dolmetscher. Das geht einfach nicht. Deswegen, also wir sind da ja, außen vor.
Ja, ich denke, wir werden auch weiterhin dieses Thema immer wieder aufgreifen, weil es einfach so spannend ist und wir jedes Mal wieder viele Sachen neu dazulernen.
Und auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Frau Bayer, Frau Koschelek, Herr Peters, es macht unwahrscheinlich viel Spaß, sich mit Ihnen zu unterhalten. Wir könnten das wirklich noch lange weitermachen. Uns drängt aber die Zeit, wir haben noch andere Gäste. Uns bleibt auf jeden Fall noch darauf hinzuweisen, auf die Kulturtage in der Messe am Wenigermarkt vom 20. bis 22. September. Frau Koschelek hat gesagt, die Kultur der Gehörlosen. Ich denke mal, es ist auch unsere Kultur, weil wir leben ja miteinander und es sollte wirklich sein, kommt einfach hin, erkundigt euch. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ein Thema, das auch sehr interessant ist und Spaß machen kann. Vielen Dank Ihnen und vielen Dank, Frau Ilse, für das Dolmetschen. Gerade aufgebaut. Gleich hören wir einen ganz besonderen Chor. Dazu erfahren wir vorher auch noch ein kleines bisschen was, aber erst nach der nächsten Musik. Ihr WIP-Vormittag im Programm hier aus dem Café Behn der Johannesstraße. Eine Sondersendung zur Woche der Inklusion hier in Erfurt. Und jetzt gibt es etwas ganz Besonderes zu erleben, denn es gibt jetzt Live-Musik. Und nicht irgendeine Live-Musik, sondern von einem ganz besonderen Chor.
Der heißt Stimmreich und bevor wir erfahren, was so das Besondere an diesem Chor ist, hören wir sie auch einfach mal singen.
My darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight.
Das war das erste Lied vom Chor Stimmreich. Und der Chor Stimmreich ist nicht irgendein Chor, ist der Chor vom Psychosozialen Zentrum. Und mit der Frau Blankenburg möchten wir, das ist die Chorleiterin, möchten wir ganz kurz mal darüber sprechen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, diesen Chor zu gründen? Oder ist die Idee auf Sie zugekommen?
Die Idee ist auf mich zugekommen. Ich habe sie aufgegriffen. Und wir treffen uns jetzt jede Woche regelmäßig zum Singen.
Was ist denn das wirklich Besondere an diesem Chor?
Also Ursprung des Chores ist ja, wie schon gesagt, im psychosozialen Zentrum. Das heißt, dort kommen psychisch kranke Menschen, um ihren Tag zu gestalten, um dort die sogenannten Angebote zur Tagesgestaltung wahrzunehmen. Und in dem Rahmen singen wir auch, musizieren. Und es entstand eben auch der Wunsch, von dort nach außen zu gehen, sich mit anderen Menschen zu treffen, mit anderen Menschen zu singen, ob mit oder ohne oder welche auch immer Beeinträchtigung. Und so treffen wir uns jetzt im Stadtzentrum, für alle erreichbar, und laden auch alle herzlich zum Singen ein, alle, die Lust haben, ob jung, ob alt, ob mit, ob ohne Beeinträchtigung jeglicher Art.
Und klappt denn diese Idee oder diese Sache nach außen zu gehen, an die Öffentlichkeit zu gehen, oder treten Sie jetzt nur in solchem Rahmen wie heute auf?
Nein, wir haben viele Anfragen und hatten auch schon viele Auftritte in sozialen Einrichtungen, natürlich. Helft mir, wo haben wir zuletzt? Nein, wir haben letztens in der Gartenanlage Reseda sind wir aufgetreten. In der Seniorenresidenz am Wiesenhügel.
In der Gärtnerei, beim Angehörigentreffen in der Dungerstraße. Wir haben schon sehr vielen Menschen mit unserem Gesang Freude gemacht.
Jetzt mal meine Frage in die Runde. Eine psychische Erkrankung, das wird ja oft erst mal so abgetan, ach, der bildet sich da was ein. Jetzt habe ich neulich wieder gelesen, dass diese Krankheit eigentlich so auf dem Vormarsch ist und immer mehr Menschen davon betroffen sind. Möchte da von Ihnen jemand?
Also für mich persönlich war es am Anfang nicht so einfach, damit klarzukommen. Aber ich muss sagen, jetzt in der Umwelt, wenn man sich auch draußen aufhält und die Leute, man unterhält sich so ganz normal, wird man eigentlich trotzdem als ganz normaler Mensch behandelt. Also das hat mich doch sehr überrascht. Und ich finde es eigentlich sehr positiv, dass die Leute da so positiv drauf reagieren, dass man trotzdem als ganz normaler Mensch gilt, obwohl man eben ein Handicap hat, was nicht jeder sehen kann.
Ist denn der Chor auch hilfreich für jemanden mit einer psychischen Erkrankung, sich doch zu getrauen, einfach nach außen zu gehen?
Ja, definitiv. Singen macht auch unheimlichen Spaß, und wenn man auch nebenbei noch in vieler verschiedener Art musiziert, wie zum Beispiel Trommeln oder Gitarre spielen oder Keyboard, wir haben ja viele Möglichkeiten, da hat man einfach eine andere Art, sich mitzuteilen, seine Gefühle auszudrücken. Und das ist gerade mit psychischen Erkrankungen ganz besonders wichtig.
Wenn jetzt vielleicht jemand mit einer psychischen Erkrankung zuhört und sagt, mein Gott, das wäre doch jetzt auch etwas für mich, wo ich mich mal melden könnte, das könnte mir Spaß machen. Wo kann ich mich denn da genau melden? Wo ist denn das psychosoziale Zentrum?
Also ich habe hier auch Flyer hinterlegt. Man kann sich ans Café B wenden oder vielleicht auch an euch im Radio, um meine Kontaktdaten zu erfahren. Ansonsten, wir treffen uns im psychosozialen Zentrum Mitte. Es gibt ja mittlerweile 3, Südost, Mitte und Nord. In Mitte, für alle gut erreichbar, wie gesagt. Das ist direkt neben dem Anger 1 in diesem großen Gebäude. Krämpferstraße 2 ist die Adresse. Im ersten Geschoss, aber es gibt Fahrstuhl. Da treffen wir uns montags 18 Uhr.
Und dass man dort Spaß haben kann, das erleben wir gerade hier in dem Chor. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Erfolg, aber wir hören ja noch etwas von euch. Was hören wir denn noch?
Wir hören noch einen alten Schlager, rote Lippen soll man küssen.
Wow, das war, wer war denn das? Cliff Richards war das.
Da 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 da
Live der Chor Stimmreich vom Psychosozialen Zentrum Mitte, hier in Herford, wie Frau Blankenburg gesagt hat. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Wir machen noch weiter mit einer kurzen Musik. Es ist gleich 11 Uhr, das heißt unsere Sendung WIP-Vormittag im Programm heute am Freitag. Unsere Sondersendung live aus dem Café B hier in der Johannesstraße geht gleich zu Ende.
Ja, und das ist auch der Moment, wo wir uns bei unseren Gastgeberinnen bedanken wollen, bei der Frau Müller und bei der Frau Brückmann.
Vielen Dank. Also ihr habt das wirklich schön gemacht hier mit dem Kaffee, mit dem Kuchen. Die Atmosphäre ist total schön hier im Café B. Das heißt, man kann auch so wirklich mal hier vorbeikommen und sich informieren.
Ja, was bleibt zu sagen? Wir haben zwei anstrengende, informative Stunden hinter uns.
Und schöne Stunden. Und also schöne Stunden. Das wirklich interessant. Wir hatten sehr, sehr schöne Gäste, sehr interessante Gäste. Und vom Prinzip her hätten wir eigentlich auch noch zwei Stunden länger machen können.
Wir hätten 24 Stunden durchmachen können, den Tag der UN-Behindertenrechtskonvention oder die Woche. Also es wird auf jeden Fall im nächsten Jahr, da sind wir uns, glaube ich, einig, auch wieder Inklusionstage hier in Erfurt geben, um einmal zu zeigen, dass Protest im 21. Jahrhundert auch anders aussehen kann als Stände auf dem Fischmarkt.
Wir hatten eine Woche lang Inklusionstage in Erfurt und ich denke aber, jeder Tag sollte ein Inklusionstag sein. Man sollte wirklich mal immer dran denken, auch mal daran denken, selbst auch wir werden mal älter, Nadine, ich glaube es gar nicht. Und selbst für uns kann Inklusion auf jeden Fall ein großes Thema auch werden. Das kann uns selbst betreffen.
Die Täter von heute sind die Opfer von morgen.
Ja. Ein sehr harter Satz. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Gästen, bei unseren Gastgebern. Ich möchte mich bedanken beim Trisi für die Technik. Ich möchte mich bedanken im Funkhaus beim Josch dafür, dass er die Sendung uns auf das Pult genommen hat und über den Äther sendet. Wir bedanken uns beim Herrn Rose für seine Anfangsinformation, dass mein Mikrofon viel zu laut war und ich verzerrt hatte. Und er hat uns sogar in Halle gehört. Das heißt, ihr könnt uns weltweit hören, wenn ihr Internetradio habt. Wir bedanken uns ganz herzlich, wünschen ein schönes Wochenende, wünschen noch einen schönen Tag. Bleibt einfach an den Radios, hier geht es weiter mit dem Programm auf Radio Frei. Das könnt ihr auf jeden Fall im Internet nachlesen, was jetzt kommt. Ich weiß es nicht, wir sind ja nicht im Radio.
Genau.
Vielen Dank, tschüss und ein schönes Wochenende.